Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Guten Morgen, liebe Dörte, Mensch. Nach der Weihnachtspause sind wir hier wieder am Start an der Barthez. Wie geht's dir denn?
Guten Morgen, liebe Uta. Ja, Weihnachten gut verlebt, Spaß gehabt und jetzt freue ich mich mega auf den Podcast und schön, dass wir uns wiedersehen.
Oder? Also es ist jetzt schon wieder so lange her, Weihnachten. Ich habe das Gefühl, wir stehen schon wieder mit beiden Füßen mitten im neuen Jahr. Aber ja, es ist ja auch schon Ende Januar sozusagen.
Ja. Genau.
Haben wir eine schöne lange Pause eingelegt. Aber um so erfrischter und ausgeruhter kommen wir jetzt hier zurück und starten auch direkt ins neue Jahr mit einer ganz, ganz tollen Frau. Ich bin super gespannt. Erzähl doch mal, wen wir heute zu Gast haben an der Barthez.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es ist die Eva Vollmer und die Eva ist eine der Top-Winzerinnen in Deutschland, hat sich mit Bio-Weinen jetzt beschäftigt und ja, die Vita werden wir gleich dann nochmal hören, aber sie ist eine sensationelle, wirklich tolle Person und mit so viel Spritzigkeit, mit so viel Freude am Weinbau, dass das eine schöne Stunde wird. Da bin ich ganz, ganz sicher, das Vorgespräch war schon sensationell.
Was ein bisschen schade ist, es ist Montagmorgen, das heißt, wir können jetzt hier nicht mit einem Glas Wein sitzen, wir müssen ja auch noch ein bisschen was tun, aber das holen wir dann noch nach.
Super. Auf jeden Fall.
Dörte, dann holen wir Eva jetzt mal zu uns.
Genau. Ach, das wird schön. Heute haben wir einen ganz, ganz tollen Gast, eine Gästin, und zwar ist es die Eva Vollmer und sie kommt aus der Gegend von Mainz, ist Weinküferin, gelernte und hat dann Weinbau studiert, hat jetzt ein wahnsinnig tolles Weingut, hat promoviert und das Weingut vom Papa übernommen, obwohl er ihr das abgeraten hatte, spannendes Thema, und hat jetzt seit 2007 mit ihrem Partner Robert Wagner zusammen dieses Weingut als ja leitende Geschäftsführerin und Inhaberin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es ist ein Bio-Weingut, also 100% Öko steht drauf. Und was mindestens so beeindruckend ist wie diese Geschichte zum Öko-Weinbau, ist, dass sie top bewertet ist beim Gomio, also der Weinpresse, seit 2010 schon. Und ist insgesamt von 5.000 auf 50.000 Flaschen Wein gewachsen in all diesen Jahren und hat ja Preise schon gewonnen als beste Jungwinzerin und ist unter den Top 78, hat sie mir erzählt. Und gleichzeitig hat sie wirklich eine ganz spannende Initiative gegründet, die heißt Zukunftsweine. Und deshalb aus mindestens 4, 5 Gründen ist die Eva heute wirklich eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin. Und ich begrüße sie ganz herzlich und freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit hast, Eva.
Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
Haben wir irgendwas vergessen an deinem Lebenslauf, der ja mega beeindruckend ist?
Also ich vergesse auch ständig was, was ich erzählen soll. Es ist, wenn man sehr viel Ideen hat und sprüht nur so vor Energie, dann vergisst man seinen eigenen Lebenslauf ganz schnell, weil der auch binnen kurzer Zeit ja auch explodiert ist. Also da musste ja auch alles passen und alles sitzen und schon während dann dem potenziellen Schluck oder Siegessekt nach der Promotion, den konnte ich gar nicht mehr genießen, weil dann war ich auch schon gerade frisch schwanger. Also dieses Winzerinnenleben, diese Vita ist sehr eng gepackt und da vergisst man auch so das eine oder andere Detail, obwohl es alles sehr wichtig ist, weil das eine immer zum anderen führt.
Absolut. Und das Lustige ist, die Eva und ich, wir kennen uns auch schon seit 2007, weil die Eva auf einer ganz netten privaten Veranstaltung eine Weinprobe gemacht hat und damals ihre ganz süße Tochter dabei hatte und ich damals schon begeistert war von den Weinen. Und so hat uns der Weg zurückgeführt. Wir kommen nachher nochmal drauf, weil sie gerade einen Film auch mitgedreht hat. Und ja, insofern... Welcome back, total klasse. Und dann leite ich jetzt auch mal mit der ersten Frage ein, nämlich was begeistert dich an dem Wein und dem Weinbau? Außer natürlich, dass du wahrscheinlich als Kind schon über die Weinfelder gelaufen bist und vielleicht auch schon das ein oder andere Rebchen mit kultiviert und abgeschnitten hast.
Genau, ja, also wenn man damit aufwächst, dann saugt das Getränk quasi mit der Muttermilch auf. Also in frühen Kindheitstagen ist es natürlich sehr viel verblümter, als dass es jetzt ist. Also dieses Rausgehen und mit der Familie und Lesen und in den Tag hinein leben, damals noch, ist natürlich die völlige Freiheit. Die ist es immer noch. Natürlich ist es im Kopf ein bisschen beschwerlicher geworden in dem Sinne von Verantwortung tragen, aber auch einen Fehler zu akzeptieren. Zum Glück machen wir im Moment nicht so viele. Es sieht ganz gut aus. Aber diese Vielseitigkeit des Fachs, das habe ich auf keiner anderen Disziplin noch nie so erlebt oder bewusst gesehen, dass die Arbeit mit der Natur, die Arbeit mit der Kreativität, die Arbeit mit den Menschen und auch quasi mit allen Gesetzen der Natur, ob das jetzt Chemie, Physik, also obwohl Physik war schon immer eine Niete, egal, ich mache trotzdem mal.
Das haben wir nicht gehört.
Also man muss auch Lücken haben und die kann man ja irgendwie auch umgehen, aber also, dass ich morgens eben aufstehe und nie genau weiß, wo mich der Tag hinführt. Also ganz konkret, ich weiß es natürlich ungefähr, aber dass es so viele spannende Felder gibt, die jeden Tag aufploppen und der eigene Kreativitätssinn da einfach blühen kann Tag für Tag.
Total toll. Kannst du sagen, was heute ganz anders ist im Weingeschäft als noch vor 20, 30 Jahren? Also was du jetzt als junge wilde Winzerin sozusagen da an neuen Aspekten mit reinbringst?
Also natürlich, das gilt ja nicht nur für den Weinbau, sondern für den generellen Lauf der Zeit, dass es an Tempo zugenommen hat. Also alles, was wir tun, ist im Vergleich zu dem sehr entschleunigten Kellermeister, ich sage jetzt auch mal Kellermeister mit der roten Nase, obwohl ich habe auch immer so ein bisschen eine leichte rote Kellermeisterinnen-Nase. Also dieses verstaubte Bild von demjenigen, der in seinem Keller an den Tanks süffelt und eben auch die Ruhe der Natur mit einplanen kann. Das gibt es, man muss es sich erzwingen, dann gibt es es noch, aber der junge Jahrgang ist da, der junge Jahrgang muss an den Markt, der es muss alles so schnell gehen, es muss alles so parat sein, weil der Mensch so neugierig ist und nicht abwarten kann. Das ist, denke ich, das, was so ein bisschen fehlt, was aber auch Spaß macht. Ich meine, dann ist es auf einem hohen energetischen Level. Aber dieses sich Zeit nehmen und durchatmen und einfach im Einklang mit der Natur wirklich deren Tempo aufzunehmen, da muss man sich immer wieder dazu boxen, dass das auch wirklich geht. Neben all dem Social-Media-Wahnsinn, der ja auch quasi läuft. Ja, ich kann ja einen Prozess gar nicht mehr ablaufen lassen, sondern ich muss den für die Papierwelt, das heißt also für die Ökokontrolle zum Beispiel, muss ich dokumentieren, was ich getan habe, aber auch für den Menschen, der das später trinkt, der möchte das auch wissen. Ich kann nichts alleine mehr machen, ich muss alle mitnehmen. Das ist, denke ich, schon ein starker Faktor. Und auch, aber auf anderer Seite, dieses verstaubte, unbewegliche Traditionsmonster-Weinbau, das gibt es einfach nicht mehr, weil die Zeit so angenehm bewegt ist. Also das freut mich schon, dass man dann auch von alten Konditionen und von strikten Wertvorstellungen einfach mal sich abheben kann und kreativ durchstarten kann. Das ist wiederum sehr, sehr positiv.
Ja, und das bringt uns so ein bisschen zu dem, dass du damals gleich entschieden hast, mit ja, Bio-Weinbau durchzustarten und wirklich alles umzukrempeln. Wie ist denn die Entscheidung zustande gekommen und was musstest du tun, damit du dann auch Bio-Weingut dich nennen durftest? Also ich stelle mir schon vor, dass es da unsägliche Papierwelten gibt, die man da ausfüllen und verändern muss, aber eben halt auch vor allem im Weinberg draußen.
Also wir hatten das ganz große Glück, dass meine Eltern schon vom Kopf her in der Richtung offen waren. Also dass die Familie musste ja doppelt umgekrempelt werden. Also die Familie wurde umgekrempelt in Richtung ökologischer Weinbau, was vorher konventionell war. Zum Glück hat mein Vater da im Pflanzenschutz schon 2-3 Jährchen vorher einfach schon mal ausprobiert und das auch für gut befunden. Das heißt also, die Weichen im Kopf waren schon gestellt. Da musste man zum Glück nichts mit Gewalt durchsetzen. Und auf der anderen Seite natürlich auch den qualitativen Weinbau. Das war noch eine viel größere Hürde, zu sagen, Mama, wir gehen jetzt raus in den Weinberg und schneiden Trauben ab. Und das ist viel Arbeit, aber das wird man schmecken. Und dann haben wir dann auch flüssige Beweismittel geschaffen. Also eine Hälfte vom Weinberg so, eine Hälfte vom Weinberg mit hoher qualitativer Arbeit. Und dann später im Keller wurde das dann begriffen, was man dann getan hat. Also das waren die zwei Dinge. Einmal die Familie umzugestalten und umzuerziehen, ja, ins Positive. Und dann aber auch die behördliche Eignung für ökologischen Weinbau zu erlangen. Das ist nämlich nicht nur das Tun, sondern auch das Dokumentieren und das absolut lückenlose Darstellen des eigenen Tuns. Also wenn man ökologisch wirtschaften will, muss man erstmal 3 Jahre sich beweisen. Das heißt, man befindet sich in der Umstellung. Und dann kommt jedes Jahr kommt dann in der Folge auch das Kontrollorgan. Und da ist man, also in unserem Betrieb, wir haben ja auch noch mittlerweile 110 Hektar ökologische Landwirtschaft neben dem Weinbau. Also das ist ein sehr großer Kreislauf, der sich hier befindet. Und dann sitzen wir 7 Stunden zusammen und nehmen den Betrieb auseinander und gucken, ob wir das alles richtig gemacht haben. Also es ist schon, ja, eine große psychische Belastung neben dem Drang, alles richtig zu machen für die Natur und nicht einfach richtig zu machen fürs Papier. Aber es muss ja sein, sonst glaubt's ja keiner und das ist ja auch richtig so.
Musste denn de facto, weiß ich nicht, jetzt der ganze Rebstock, der ganze Boden irgendwie quasi auf Öko umgestellt werden? Also ich weiß von einer ganz wunderbaren Freundin, die einen großen Gärtnereibetrieb hat und die auch immer mal überlegen, da umzustellen. Aber sie sagt, dann müssen wir quasi die Felder 3 Jahre lang brach liegen lassen, weil das wahnsinnig lange dauert, bis sich das sozusagen in der Natur selber dann umgestellt hat und die ganzen anderen Düngemittel und so weiter sozusagen dann daraus gefiltert sind.
Genau, also diese Umstellungszeit ist keine Erfindung oder auch kein Striezen von denjenigen, der es tun will, sondern es hat auch wirklich einen Grund. Und als wir damit angefangen haben, war uns das gar nicht so bewusst, was da mit dem Boden passiert, weil wir hatten ja noch so viele andere Dinge. Also das ist einfach unbewusst gelaufen. Und mit den Jahren wächst ja auch das tiefe Verständnis für den ökologischen Weinbau. Und dann kommt mal der Punkt, dass man vielleicht einen Weinberg dazu bekommt, der vorher konventionell bewirtschaftet wurde. Und dann kann man das beobachten. Also erst Jahre später kommt eigentlich die Erkenntnis. Und was ich da so ein bisschen extrem bedenklich, ich will jetzt nicht sagen gruselig, doch ich sag mal gruselig. Ich fand es seltsam, dass gerade unter dem Stock, also man hat ja so ein bisschen das Problem, dass unter dem Stock darf nicht zu viel wachsen, sonst wächst das in den Weinstock rein und die Trauben haben keine Entfaltungsmöglichkeit mehr oder faulen dann zusammen. Und deswegen ist es natürlich sehr einfach zu sagen, ich sprühe das weg und dann wächst da nichts. Oder ich arbeite mechanisch und da wächst da hier und da auch noch was. Das sieht dann nicht aufgeräumt aus, sondern das sieht einfach natürlich aus und das sieht auch gesund aus, finde ich. Und wenn da eine Distel ist und wenn dann was hoch reinwächst, dann tritt man es mal mit dem Fuß um oder sagt, komm, du darfst sein, weil du bist
total schön.
Das ist dieses von englischer Rasen zur Natur zurück. Und jetzt komme ich zur Sache, wo eben die Umstellung dann ist. Da ist in diesen 3 Jahren dieser Bewuchs unterm Stock sehr zögerlich. Also das will einfach nicht. Und das gibt mir so ein Zeichen und so ein Signal im Sinne von, dass jahrelanges Zurückhalten, chemisches Zurückhalten eben wirklich dazu führt, dass der Boden einen gewissen Totheitsstatus erlangt. Also dass da mikrobiologisch einfach eine Armut entsteht und dass die erstmal gesunden muss. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre es wirklich dauert, aber ich glaube, die 3 sind schon sehr realistisch. Und als dann das Unkraut, das ja eigentlich Beikraut ist, weil es ist ja nun mal da und es hat auch seinen Wert, dass das plötzlich wieder sein darf und das dauert. Und wenn es dann da ist, dann nervt es einen auch, weil man muss ja auch ran, man kann es ja nicht einfach so lassen komplett, aber es ist schön, dass es kommt.
Toll, das klingt fantastisch. Also es zeugt von einem wirklich sehr tiefen Verständnis und aber auch von einer großen Liebe zu deinen Weinbergen und zu diesem ganzen natürlichen Kreislauf.
Genau, also ohne diese tiefe innere Liebe in allen Bereichen des Fachs, auch dann später im Keller und bei der Vermarktung, da würden wir auch unser Pensum überhaupt nicht schaffen. Also das kompensiert ganz viel, dieses Liebe zum Fach und Liebe zu dem, was du tust. Dann steckt man auch gewisse Stresssituationen oder auch Überlastungen ganz einfach weg. Wobei wir uns jetzt, ich bin ganz kurz vor der 40, extrem drüber Gedanken machen, wie auch eine Entlastung stattfindet, um wieder zurück zur Ruhe zu kommen und dieses Urverständnis der Natur einfach wieder ein Stück weit bewusster zu spüren.
Ja. Und von den Erträgen her, also konntest du erfolgreich sozusagen das Bio-Siegel vermarkten im Sinne von, der Wein ist ein bisschen teurer und du kriegst halt weniger aus dem Berg raus, oder hat es für dich dann von der Menge an Trauben mit der Umstellung etc. eine ähnliche, sag ich mal, Fülle und eine ähnliche Entwicklung wie beim konventionellen Weinbau?
Also irgendwie der Verbraucher akzeptiert nicht Bio als Vorwand für einen höheren Preis. Das ist nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Wir haben auch ganz am Anfang dieses Thema Bio ganz, ganz zart vermarktet. Also im Sinne von klein auf dem Rückenetikett. Und das Rückenetikett war auch in erster Instanz schwarz, rot und weiß. So war unser erstes Logo und hat dementsprechend eher Kraft und Stärke und Mut und auch Aufbrechen signalisiert und weniger Bio. Und ich finde halt Bio ein starkes Qualitätsmerkmal, weil weniger Ertrag hervorgebracht durch ökologische Bewirtschaftung in Kombination mit Qualitätsarbeit, also Trauben rausschneiden, lockere Laubwand und so, das ist die Formel für eine gute Qualität. Und deswegen ist Öko kein Vorwand, um es teurer zu machen, sondern für uns Öko eine wunderbare Selbstverständlichkeit, um es gut zu machen. Und wir haben im Preis, wir sind genauso wie der deutsche Weinbau im Generellen, also unschlagbar in Preis-Leistung. Das ist immer noch eigentlich unterpreisig, wenn man es im internationalen Markt eben sieht. Und ich habe aber auch über die Jahre dann gemerkt, dass es schon in Ordnung ist, wenn man schon also offensiver drüber spricht in der Kommunikation, dass es Öko auch ist, aber nicht im Sinne von, ach, ich bin jetzt besser und die anderen so böse. Das ist absolut falsch, sondern es wäre wirklich schön, wenn wir untereinander eher eigentlich mit konventionellen und ökologischen Weinbau die Hand reichen und sagen, was können wir denn voneinander lernen und wie können wir eben es für die Umwelt gut machen und wie können wir vielleicht sagen, nicht du böse andere, sondern was können wir wirklich tun, damit es um Biodiversität geht, damit es um Gesundung geht, damit es um Nachhaltigkeit geht. Und das ist nicht immer nur konventionell gegen Öko. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir über Zukunftsweine reden.
Total. Also für mich hört sich das ein bisschen an wie Co-Opetition und das Wissen liegt im System. Und zurück zu dem, dass es halt, Uta, ne, wieder zu dem, es braucht viele Meinungen und auch Diversity in dem, wenn man Dinge entwickelt und Innovationen treibt, dass es nicht nur ein strenges Ich sein kann, sondern dass es einfach viele Köpfe braucht dafür. Und ich bin sicher, bei den konventionellen Weinbauern werden auch viele schlaue Menschen dabei sein, die man ja vielleicht im Zweifel auch braucht für Zukunftsweine. So. Und Zukunftsweine, das fand ich sehr spannend in unserer Vorbereitung. Du hast eine Initiative gegründet und so ein bisschen die Frage, wo treibt uns der Klimawandel hin, ne? Und welche Rebsorten wird es wo wann geben und was macht man als Winzer, wenn man genau diese Entwicklung seit Jahren spürt, sieht und was sind die Ideen, die ihr da miteinander diskutiert und ausprobiert?
Ja, also das Ganze hat sich so ein bisschen entwickelt, dass während dem Studium kriegt man Tabellen hingelegt, wann wird welche Rebsorte denn reif in Deutschland. Hügler-Index nennt sich das und das ist dann so eine Temperatur-Gesamtsummen-Tabelle und dann denkst du dir, oh ja, Merlot wird hier nie reif. Und das war im Studium. Mein Studium, so alt bin ich noch nicht, ist noch nicht Jahrhunderte her, sondern mein Studium war eben um 2007 rum. Und jetzt müsste ich diese Tabelle nochmal neu lernen. Und das ist jetzt gerade mal eine Dekade später. Und dann denke ich mir, oh Gott, wir zerstören uns. Also das ist die Rebe ist ein Indikator für, was machen wir eigentlich mit unserer Welt. Und dieses Bio war immer gut für die Seele und auch gut für das, was ich gespürt und gesehen habe in meinem oder in unserem Tun. Und da war aber auch immer noch dieser Pflanzenschutz. Und es ist egal, mit welchen Mitteln man Pflanzenschutz bestreitet, man betreibt Pflanzenschutz und fährt mit dem Traktor und stößt CO2 aus. Also das ist quasi so ein bisschen die Formel, dass die Rebe kein in sich selbst geschlossenes System ist, sondern dass es auch anfällig ist gegenüber gewissen Krankheiten. Und die Pilzkrankheiten sind ein Thema. Und als ökologischer wirtschaftender Betrieb bist du seicht am Helfen. Also da ist dann Backpulver ein Thema und Pflanzenöl. Also da, aber immer wieder Traktor und immer wieder CO2. Und die Lösung ist eigentlich seit den 30er Jahren in den Köpfen der Menschen, also in einer kleinen Gruppe, die sich damit befasst, wie kann die Rebe sich selbst schützen, indem sie durch Züchtung quasi stark ist und robust, also resistent in dieser sich auch extrem veränderten Umwelt mit auch sehr starken Schwankungen. Also wir leben ja mit nicht nur heißer werdenden Sommern, sondern wir leben auch mit Schwankungen. Ja, also extrem heiß, extrem kalt, extrem nass plötzlich. Also, und das ist Gift für die Werdung der Traube. Und da sind auch potenziell Pilze mit im Spiel. Und seit den 30er Jahren versucht man da eben einen starken Resistenzpartner zusammen mit einem leckeren Partner zusammenzubringen. Und was rauskommen soll, ist resistent und lecker. Und die Forschung war nicht sofort am Ziel. Also es gab da Zwischenstufen, die auch nicht ganz so lecker waren. Und das hat so ein bisschen dieses in den Köpfen, weil der Weinbau, der ist immer, wenn der einmal was im Kopf hat, dann gilt es erstmal. Da bewegt sich dann auch erstmal nichts mehr. Und in den Anfängen war es halt einfach noch nicht am Ziel. Und mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir wirklich extrem starke, geniale Sorten auf dem Markt haben, die überhaupt nichts mit Gentechnik in der Werdung zu tun haben. Das muss ich immer wieder betonen, weil das verwechseln viele. Also Kreuzung heißt einfach nur Zusammengang von zwei verschiedenen Partnern, aber nicht gentechnisch verändert. Und rauskommen eben Sorten mit neuen Namen, weil die kann man ja nicht Riesling nennen, weil das sind kein, also das die kann man nicht so nennen, wie der Mensch es in seinem Kopf, der Verbraucher, wie er der es gewöhnt ist und auch der Winzer. Und dann muss man, weil der Weinbau sich eben sehr langsam bewegt, übrigens viel langsamer als Landwirtschaft. Also Weinbau ist immer, wir sind so die gefühlt auch so Elite der Bauern und sind aber oh, wir müssen uns aber langsam bewegen, weil wir uns so auf diesen Lorbeeren des Weinbaus so ausruhen. Und dann dauert es eben lang in allen Köpfen, bis man sagt, hey, ja, okay, da ist was Neues. Es muss nicht immer Riesling sein, es muss nicht immer Burgunder sein. Mensch, lerne neue Sorten kennen, lieben und schmecken, weil es ist einfach die geniale Lösung von dem, was wir brauchen, nämlich eben einen nachhaltigeren Weinbau, der das Problem bei der Wurzel packt. Also schon nicht nur bei der Behandlung, sprich ökologischer Weinbau, oder bei der Handlung mit der Natur, im Eifer des Geschäfts, also im Arbeitsalltag, wenn die Rebe schon da ist, sondern bei der Pflanzung zu beginnen, das Problem bei der Wurzel zu packen und genau solche Sorten in die Welt zu bringen. Und dafür auch einzustehen, zu kämpfen und zeigen, was die können. Also sowohl in der trinkigen Breite, das heißt also Wein für den Alltag, als auch, und das hat, dafür gibt's noch nicht so viele Beweise, weil eben die Zeit zu jung ist noch, im Spitzenweinbereich. Also können die Lagenwein sein? Dürfen die in die besten Sahne-Stückchen der Winzerschaft rein? Also dürfen die auf die Top-Lagen und dürfen die dann auch Lagenwein sein? Darf man da über Terroir reden? Das muss man lernen, das muss man beweisen und das muss man zusammengehen mit vielen Winzerinnen und Winzern, mit vielen, die den Wein verkaufen, also die Händler, aber auch Hand in Hand mit dem Kunden, damit der eben auch später das kauft und liebt, was wir da tun in der Winzerschaft. Und davor hat der Winzer eben Angst, weil der Markt besteht aus Geben und Nehmen und der Winzer, die Winzerin pflanzt natürlich nichts, was 30 Jahre lang im Boden ist, ohne zu denken, dass es vielleicht auch verkauft wird. Und das ist so ein Kreislauf, vielleicht auch ein bisschen ein Teufelskreis, dass man Angst hat, etwas Neues zu bringen, weil man Angst hat, dass das Neue nicht akzeptiert wird. Und wir schaffen gemeinsam Akzeptanz und wir schaffen gemeinsam ein Know-how. Also die Winzerinnen und Winzer sollen voneinander lernen, auch so ein bisschen, so ein paar Kniffe. Hey, ich habe jetzt Sauvignon Gris gepflanzt, es ist die beste Rebsorte der Welt. Guck mal, und warum ist das und das und passt mal da und da auf und die Lagen sind dafür toll. Also wir haben gemeinsam die Ehre davon und damit zu lernen und das ist ganz toll. Und nochmal, um den Kreis zu schließen zu vorhin, wir haben ganz lange überlegt, weil Hanneke Schönhals und ich, die beiden Initiatorinnen dieser Bewegung, sie ist auch Bio-Winzerin und wir, ja, unser Herz schlägt für Bio. Und dann fängst du an und sagst, was sind denn die Statuten? Wer darf denn mitmachen bei unserer schönen Show? Und da hätten wir natürlich auch die Brille und den Tunnelblick auflassen können und hätten sagen können, Mensch, natürlich sind das die Ökos, die das machen, weil wir machen ja schon alles gut und richtig. Aber so ist es eben nicht, weil wir wollen voneinander lernen, wir wollen die Handreichung zwischen Öko und konventionell, jeder soll mitmachen. Natürlich wünsche ich mir dann, dass Herbizide wegfallen, aber vielleicht muss ich das gar nicht sagen, vielleicht sagt das auch die Politik, wenn sie schlau ist. Und so schaffen wir es gemeinsam eben mit guten Gedanken und positiven Handlungen, da in die Zukunft zu stolpern mit dem Weinbau und trotzdem die Vergangenheit mitzunehmen. Ja, die Rieslinge werden jetzt nicht sofort aussterben und auch die Spätburgunder nicht, weil diese 40 Jahre, wo so ein Weinstock steht, man haut sowas nicht nach 5 Jahren raus. Und also ich werde ganz egoistisch mein Leben lang auch noch Riesling keltern, werde aber auch, und das verspreche ich hiermit, nie mehr was anderes pflanzen als diese neuen Reben in meinem restlichen Winzerinnenleben. Und das ist ja schon mal gut, finde ich.
Das ist total gut. Also mal abgesehen davon, dass ihr da jetzt tolle neue Qualitäten dem Markt anbietet, die aufregend sind, aber ich würde gerne nochmal auf dieses Prinzip der Resilienz zurückkommen. Also das finde ich ja eine fantastische Idee und Vorgehensweise und ein unglaublich nachhaltiges Konzept. Und ich fühlte mich so spontan, bekam ich so diesen Impuls, dass wir das für unsere eigene Resilienz so gar nicht hinkriegen, ne? Also wir sind ja auch so unterwegs, dass wir alles, ne, ob das jetzt Viren oder Bakterien sind oder sonstige Umwelteinflüsse, eben auch so brutal niedermetzeln irgendwie und uns selbst auch so aus diesem ökologischen Gleichgewicht gebracht haben. Ne? Also ich rede jetzt nicht davon, neue Menschen zu züchten, aber einen Weg für uns selber auch zu finden und für den Rest des Planeten, so wie ihr das jetzt so vorbildlich angeht, mit ganz viel Respekt für das gesamte Gleichgewicht und eben zu einer Unterstützung zu kommen, wo sich die Natur in sich selbst wieder erholen kann, ne? Und das finde ich einen ganz kraftvollen und ganz zauberhaften Gedanken. Total schön. Ich lese gerade ein Buch von einer Native American geschrieben. Das nennt sich Geflochtenes Süßgras, die Weisheit der Pflanzen. Und aus diesem tiefen indigenen Verständnis heraus dieses Volkes beschreibt sie mit so wundervollen Worten, wie diese Natur so fantastisch eigentlich dieses Gleichgewicht wahrt, ne, in ihrem natürlichen Kreislauf. Und da haben wir uns leider so wahnsinnig von entfernt. Also insofern toll. Ich bin ganz gefangen von deinen Worten, Eva. Vielen Dank.
Ja, und weg von der philosophischen Seite ist mir spontan eingefallen, wow, da muss man ja auch mal neugierig sein als Verbraucher und so wie du sagst, erleben, probieren. Also ich sehe euch da wirklich noch viel mehr an irgendeinem Weinstand stehen und sagen, jetzt probieren Sie mal, ohne dass wir draufschauen, was für ein Etikett draufsteht, wie schmeckt Ihnen denn Wein A, B, C und dass man mit Blindproben einfach dann auch Menschen wieder anders an den Weingeschmack ranführt und einfach ganz mutig wieder in dieses Erleben und Lernen kommt, ne? Und nicht einfach damit bleibt und sagt, ja, Riesling ist halt Riesling und ich trinke immer zu meinem Fisch den Riesling, sondern wirklich sagt, nee, ich nehme die Zeit, einfach auch neue Dinge im Sinne der Innovation in mein Leben und meinen Alltag zu lassen, ne? Und ich glaube, das haben wir vielleicht jetzt auch über die Krise gelernt, dass das Hinschauen und das Zuschauen lohnt. Und genau solche Geschichten dann von dir dazu passen, auch warum mache ich das? Und mit einem Reason Why bist du natürlich auch als Verbraucher viel schneller dabei, einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, probiere ich jetzt mal aus.
Ja, das ist auch eine Form von Strategie, da sind wir uns selbst noch nicht so, oder da kennen wir den Weg selbst noch nicht so genau, den müssen wir Learning by Drinking machen, im Sinne von auch, wie du es gesagt hast, überzeuge ich die jetzt flüssig, also im Sinne von Blind Taste zum Beispiel die Weine werden zu finden sein bei Alnatura mit den wundervollen Namen Rebellin oder Rebritter, also man wird so ein bisschen in die Revolution reingeprescht, also die sind dann schon quasi unterwegs, so ein bisschen auf geheimer Mission, in die Leute quasi zu packen und dann zu sagen, guck mal, wie toll das schmeckt. Aber auf der anderen Seite, und das fangen wir jetzt auch natürlich in der höher kommunikativen Welt des Direktvermarktens, also im Weingut vorab auf, dass wir eben sagen, es muss nicht immer der Kunstname sein und den Überraschungseffekt, sondern es kann auch das ganz bewusste Neuland entdecken, ohne jetzt irgendwie auf falscher Fährte zu sein, sondern ganz bewusst zu sagen, ich möchte jetzt verdammt nochmal nachhaltig trinken. Und wie heißt das? Das heißt Sauvignon Gris, das heißt Sauvignac, das heißt Divico. Also das heißt jetzt neu und ich muss halt einen neuen Namen lernen. Und ganz bewusst schmecke ich hin und lasse mich verzaubern von dieser neuen Welt, die aber auch nicht so ist, dass man jetzt so geschockt sein müsste, dass die alte Welt aufhört. Also es zieht immer und immer wieder Parallelen zu bekannten Geschmacksmustern. Das ist ja das Spannende. Also beim Sauvignon Gris würde ich sofort unterschreiben, und das ist mein Stil, aber auch ihn auszubauen. Vergesst den Grauburgunder, lass ihn liegen. Trink Sauvignon Gris und du wirst glücklich sein. Also es ist quasi, also für mich ist es der bessere Grauburgunder. Das heißt, die Geschmackswelt ist anknüpfend und für Cabernet Blanc gesprochen, der knüpft an Sauvignon Blanc an, hat aber noch so eine wunderbar grünwürzige Note, die kein Sauvignon Blanc, den ich jemals getrunken habe, hat. Das heißt also, Bekanntes mit Neuland gewürzt und da kommt man immer wieder zu Aha-Effekten aus der Vergangenheit gepaart mit total neuen Kicks und das wird die Spannung sein und ob man jetzt über die Hintertür reinkommt und erst in zweiter Instanz bemerkt, was man dann Tolles erobert hat, oder ob man direkt weiß, ich bin jetzt ganz, ganz mutig und ganz, ganz frei und ganz, ganz positiv unterwegs, weil ich ganz bewusst sage, ich lerne jetzt was Neues in der Geschmackswelt.
Und Eva, ich fand auch total super, als ich jetzt deine Weinflasche gekauft habe, weil ich natürlich eine kleine Weinprobe gemacht habe vor unserem Podcast. Du machst echt so schöne Label und so tolle Texte auf deine Label. Und man merkt so richtig deine Begeisterung für Sprache und Begeisterung für, ich mache es jetzt mal anders. Klar, wir kennen schon ein paar Weine, die dann auch tolle Titel haben, aber ich finde deine Texte on top irgendwie sehr, sehr schön. Und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wann du auf diese tollen Ideen kommst und wann du so kreative Zeit hast, auch das noch zu machen, weil das finde ich auch sehr, sehr außergewöhnlich.
Ja, ich war schon immer gerne Geschichtenerzählerin. In meinem Kopf entstehen Geschichten, gerade letztens mal aus dem Nähkästchen geplaudert, auf der Fähre von der Insel Mainau zurück zum Festland in einer völlig überfüllten Fähre und alle sitzen wie die Heringe und wir haben uns alle ein bisschen komisch gefühlt. Meine Kinder wurden unruhig. Und dann habe ich angefangen, eine Kindergeschichte von der Eisenbeißer Luzi zu erfinden. Und plötzlich wurde es so ruhig auf dieser Fähre. Und als wir das Schiff verlassen haben, haben wir mehrere Menschen, die haben mich angehalten, haben gesagt, wir sind jetzt so traurig, dass wir aussteigen müssen, weil wir die Geschichte von der Eisenbeißer Luzi nicht mehr fertig hören konnten. Das heißt also, in meiner Not erfinde ich Geschichten und das ist immer Wahrheit. Also die Eisenbeißer Luzi, ich weiß nicht, ob man es in die Wahrheit übertragen könnte, es ist schon sehr weit hergeholt gewesen. Aber im Weinbau geht es sehr, sehr gut, dass ein Wein nicht eben nur Riesling ist, Punkt, oder Souvenir Gris, dass ein Wein ganz viel hinter dieser Fassade und hinter nur diesem einen Wort hat. Und ich könnte natürlich 1000 Worte erzählen, weil Kreativität ist ja auch immer so überschwinglich, dass sie fließen muss. Aber eine Flasche ist halt eben eine Flasche mit gewissen beschränkenden Platz.
Genau.
Und also nicht alle Weine haben das bei mir, aber die meisten haben 140 Zeichen als Zitat vorne auf der Flasche, die eben quasi bevor die Flasche geöffnet ist, einfach schon mal ein Stück weit in den Wein reintauchen lassen. Oder vielleicht auch in mich, in meine Philosophie, in meine Denke, in meine Sprache. Und dann bekommt man schon Lust auf das, was die Eva damit gemeint hat. Und das macht mir so einen Spaß, dass ich es einfach gar nicht aufhören will und kann. Zum Glück ist es auch irgendwie noch ungebrochen. Also da dieser Fluss reißt noch nicht ab, weil jedes Jahr, wenn jeder Wein einen neuen Spruch kriegt, dann ist ja auch schon, jetzt schon wieder ein Thema hervorholen, ist schon der Wahnsinn. Manchmal habe ich auch Angst vor dieser Tat, aber wenn ich mich hinsetze, dann kommt es plötzlich und ich bin selbst positiv geschockt, dass es dann wieder auf dem Papier steht. Und eigentlich hätte ich ja auch selbst drauf kommen können, auf diese wundervolle Tat, einfach die Zitate auf die Flaschen zu drucken. Aber, und man darf sich nicht zu viel auf die Fahnen schreiben, es ist immer wunderbar, wenn positive Energien und auch spezielle Charaktere, also Winzer, Winzerinnen, Charaktere, und gerade in der heutigen Zeit ist das wichtig, wenn die professionell begleitet werden. Und diese alte Denke, Eva Vollmer, war ja schwarz-rot-weiß, habe ich ja schon gesagt. Und unser Verputzer von der Vinothek, der hat gesagt, ich mal die nicht schwarz oder rot oder das seid ihr schon lange nicht mehr, ihr braucht ein neues Label. Ich sag, der Verputzer.
Ja, siehst du, der weiß auch, wie es geht.
Ja, genau. Crowd wisdom. So, also manchmal braucht man einfach Hilfe und neue Gedanken und neue Menschen, die beobachten, was gut ist. Und wir sind zu einer ganz tollen Markenagentur gegangen. Also nicht Marketing, sondern zu einer Markenagentur, Schiebezimmer in Mainz. Und die sind noch ganz jung und total unverbraucht. Also auch nicht schon 1000 Weinlabels gemacht. Und die sind hingegangen und haben gesagt, wo ist wirklich die Vision, der Sinn und die Mission von euch, von dir, von der Familie und von eurer tollen Marke? Und da haben die gesagt, allein in dem, was sie gelesen haben, was ich so schreibe, also die haben einfach meine Kundenbriefe, meine Weinbriefe, die ich so verschicke, und die Leute freuen sich da immer so riesig drauf.
Ich wenn auch.
Wie von der Eva kommt.
Genau, ich auch.
Das ist also der am wenigsten spamgefährdete, hoffentlich Kundenbrief, den es auf dem Markt gibt, weil die Leute extrem sich drauf freuen, was ich da schreibe. Und die haben das gelesen und gesagt, okay, das muss
alles schon da
drauf. Und das war das Schöne. Und da wäre ich selbst gar nicht drauf gekommen. Einfach zu sagen, wo steckt am meisten Eva drin? Natürlich in dieser Geschichtenwelt. Und das haben die rausgekitzelt. Und ich bin so dankbar dafür, und dass wir diesen Weg gegangen sind und nicht einfach nur uns da in so eine Weinbahnstraße reingehockt hätten, in so eine gemütliche, wo man sagt, ja, mach mal ein bisschen fancy Label, sieht dann cool aus und am Regal funktioniert das und das. Und wir wussten schon, Mensch, wir wollen gar nicht die Welt erobern und jetzt in Amerika irgendwo Wein verkaufen, da müsste man das nämlich auch extrem umdenken, weil das ist ja dann gar kein Englisch. Die sind auch untranslatable, diese ganzen Sprüche. Also ich habe schon Native Speaker befragt, die können das alle nicht übersetzen. Also, es ist, aber es macht so einen Spaß, und deswegen gibt's das.
Ja, dadurch bleibt's natürlich auch wahnsinnig authentisch und dadurch extrem aufgeladen, ne? Also das kann man ja, glaube ich, gar nicht künstlich produzieren, ne? Und dann hat, finde ich, auch die Arbeit von so einer Marketingagentur ihre Grenzen, weil die können ja auch nicht dieses Aufladen letzten Endes wirklich produzieren von draußen. Das muss ja von drinnen kommen, durch den Purpose, den Reason Why, wie Dörte das eben gesagt hat. Und das bringt dir ja dann, oder du, alles schon mit. Fantastisch. Also im Grunde brauchst du ja dann nur ein bisschen eine Guidance, um all das, was in dir ist, in so geordnete Bahnen zu lenken, dass es dann einfach an die Menschen kommt. Aus. Toll.
Was total cool ist, als ich den Wein gekauft habe, hier in dem kleinen Weinhandel bei mir im Nordend, ne, da hat er mir gesagt, ach ja, von der Frau Vollmer, da habe ich nur noch eine Flasche. Und dann habe ich gesagt, okay, welche Rebsorte ist es denn? Ja, eine scheue Rebe. Und dann zeigte er mir die Flasche und meinte, ja, da fahre ich jetzt auch demnächst wieder zum Probieren hin, aber der Wein ist jetzt wirklich gut weggegangen, und schauen Sie mal, eine Scheurebe, das ist wirklich mal was ganz anderes, und er hat super verkauft, ne? Also du brauchst auch ein gutes Vertriebsnetz, was mit dir dann zusammenarbeitet, aber bei dem ist es dir gut gelungen. Da habe ich dann geschmunzelt, habe ich gesagt, ja, ich wusste schon, was ich kaufe, vielen Dank, und dann gab er mir die Flasche, ne? Aber das war auch wirklich wirklich eine nette Begegnung, weil er guckte dann in sein Regal so rein und sagte, ja, nee, also da muss ich jetzt auch dringend hin. Also sehr, sehr süß.
Um dir ein Geheimnis zu verraten, ich glaube, du hast die letzte Scheurebeflasche dieser Welt gekauft.
Wahrscheinlich, und sie ist noch nicht ganz leer, aber sie hat so lecker
also von
geschmeckt.
Mir jetzt.
Ja, machst du keine mehr?
Nein, ich bin ein bisschen neidisch, ich habe auch keine mehr.
Oh nein.
Aber ich habe jetzt wieder welche. Also ja, Wein ist ein Kreislauf, und der neue Jahrgang klopft an.
Ja, schön. Dann machen wir nochmal einen Sprung in Richtung anders machen, weil ich war ja dann auch total begeistert, dass du zusammen mit Kolleginnen vor der Kamera gestanden hast und ihr dieses Thema Wein weiblich gemacht habt. Also der Film ist auch zu sehen gewesen, schon im Kino, leider in der Corona-Zeit natürlich nicht so breit gestreut, wie ihr es wahrscheinlich auch euch gewünscht habt. Aber hier nochmal Werbung an der Stelle, weinweiblich.de, da kann man schauen, und du wirst es bestimmt auch noch erzählen, wo man ihn im Zweifel kauft oder noch mal sehen kann. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, und was machen Frauen im Weinbau anders?
Also wir selbst sind nicht auf die Idee gekommen, weil wir uns zu selbstverständlich sehen. Also dieses Frauen machen Wein, also die Winzerinnen, die da gefragt worden sind, die wunderbaren Winzerinnen, die das jetzt eine Theresa Breuer ist oder eine Silke Wolf, also die da mitmachen durften, wir haben erst völlig irritiert reagiert, als der Filmemacher, also der Regisseur, der Christoph Koch, zusammen mit einem Gedankengut, mit Stuart Pickett, mit dem berühmten Weinkritiker, eben mit der Idee auf den Tisch zu kommen, in diese weibliche Weinwelt ganz tief rein zu filmen, also in die Seele der weiblichen Weinwelt. Wir haben gedacht, oh Gott, was machen wir? Wir machen das, was wir gerne tun und was wir einfach nicht als Sohn, sondern halt als Tochter weitergeführt haben in einem Familienunternehmen. Natürlich war das auch schon mal zwischendurch immer wieder ein bisschen Kampf. Ich meine, es passiert nicht ganz selbstverständlich, und wir waren jetzt auch verrückterweise als Weingut das erste in Rheinhessen, dem größten deutschen Weinanbaugebiet, was den Namen der Frau aufs Etikett geschrieben hat. Oh Wunder, oh Schock. Ja, also, und das war 2007 wohlbemerkt, also doch recht spät im Verlauf der Geschichte. Und sind da schon mal so ein bisschen als Exot losgestartet als Weingut und dann aber durch ganz, ganz viele Followerinnen, die eben gesagt haben, ja klar, also die Frau, die schon im Weinbusiness immer gewirkt hat, aber eben aus meistens zweiter Reihe heraus ganz stark, weil sie war ja nie das Gesicht des Weinguts, sondern entweder es war Familie so und so oder es war Weingut, Vorname, Nachname des Mannes. Und wir sind nicht, also die Frauen, die in dem Film auftreten, sind nicht die Pionierinnen, die Begründerinnen des starken deutschen weiblichen Weinbaus, sondern es gibt ganz, ganz tolle Frauen, die einfach in der vorherigen Generation oder Generationen ganz stark auch noch viel mehr kämpfen haben müssen und eben diese Basis gelegt haben und einfach ihr Ding durchgezogen haben. Also Respekt an dieser Stelle, wo dann aber auch jetzt in dieser modernen Zeit, und so kam es dann wieder zurück zum Film, man ganz offen drüber sprechen kann und auch in die Beobachtung gehen kann und vielleicht auch in die Antwortenfindung. Und die dachten, also der Christoph und der Stuart dachten, man muss Antworten darauf finden, was machen die anders, gibt es da andere Wege, gibt es da andere Herangehensweisen, andere Vorstellungen, andere emotionale Ausdünstungen, was in der beobachtenden Position ist denn wirklich da los bei den Frauen, dass die jetzt quasi immer mehr werden im Weinbau. Wir werden niemals die Männerwelt über Frauen oder über Mannen, also keine Chance, das holt man jetzt mal auf. Egal, es ist eine wunderbare Zusammenkunft aus tollen Charakteren, aus tollen Menschen, die Wein machen. So. Und so habe ich mich immer gefühlt. Nicht als Frauenweinbewegung, sondern als Mensch, der Wein macht. So. Zufällig Frau. Und, aber natürlich bin ich mir auch bewusst, dass eine Frau nicht immer denkt wie ein Mann. Das möchte ich genetisch und auch jetzt vom
ist ja auch richtig so.
Körper möchte gar nicht abstreiten und werde mir auch immer wieder bewusster, was da eigentlich ist. Also, weil ich jetzt auch ganz viel bewusst hinschaue. Und es gibt ganz viele Frauen, die versuchen, diese Fragen zu beantworten, die vielleicht sehr emotional an den Weinbau rangehen, die auch sehr emotional darüber sprechen. Also, wenn eine Frau einen Wein beschreibt, erzählt die, und die muss nicht Eva heißen, die kann auch anders heißen, die erzählt sehr bildhaft, sehr emotional, aber auch ja sehr sehr weit von Wein. Das macht schon Spaß beim Zuhören, aber es macht auch ebenso Spaß Männern dabei zuzuhören. Es ist halt vielleicht ein bisschen anders. Und ich schwenke auch immer wieder so ein bisschen in meiner Gefühlswelt im Sinne von, machen Frauen Wein anders? Reagieren die im Keller anders? Treffen die anders Entscheidungen? Da war ich eine lange Zeit wirklich extrem überzeugt, dass die Entscheidungen einer Frau länger dauern als bei einem Mann, weil sie einfach sehr viel bewusster und abwägender getroffen werden. So fühle ich mich oft. Aber ich habe auch in dieser wilden Weinwelt schon so krasse Sekundenentscheidungen getroffen und treffen müssen, dass ich auch sagen kann, nee, ist es vielleicht doch nicht. Und wenn man eben diesen Film dann anschaut und sieht die Frauen, diese fünf verschiedenen Frauen in ihrem Leben, also ganz stark eigentlich quasi in die Seele, in die Denke reingefilmt, und dann denkt man sich, wow, das ist ganz viel Charakter, der da bestimmt, wie Wein gemacht wird. Es ist nicht einfach das Geschlecht, das bestimmt, wie Wein gemacht wird, sondern es ist der Charakter. Und bei Wein weiblich ist eben das Schöne, dass die Frauen auch ganz offenes zulassen, dass man sie dabei beobachtet und darüber auch spricht. Also da wird ganz viel geöffnet. Und ich weiß nicht, viele Männer, die ich kenne, wären auch bereit, das so zu tun, also sich wirklich bewusst nach außen zu kehren. Aber ich kenne auch ganz viele, die sagen würden, nee, also das ist mir jetzt zu spirituell oder das ist mir jetzt zu unheimlich, wie das jetzt hier passiert.
Es geht zu nah an mich ran. Ja, ne?
Genau. Und von daher, ich kenne viele Männer, die in dem Film super Platz gefunden hätten, auch unter dem Titel Wein weiblich, weil es sehr viele Emotionen auch bei Männern gibt. Es ist aber schön, da einfach mal, ja, ganz bewusst in dieser Schublade drin zu bleiben, Frau, und zu sehen, wie machen die das? Also das, und jeder wird für diesen Film, und da gehe ich jetzt mal weg vom Weinbau, was für sich mitnehmen, jeder, jede, den anschaut, im Sinne von verschiedenen Sparten, das ist einmal Selbstverwirklichung, das ist Heimat, das ist Bewusstsein, das ist Verwurzelung, das ist aber auch Emotion, das ist Familie, das ist Freundschaft, das ist aber auch Natur und Kreativität und den Mut zu haben, auf der eigenen Disziplin, und das muss ja nicht Weinbau sein, das kann auch was anderes sein, eben in eine ganz selbstverständliche Verwirklichung reinzugehen. Und nicht Angst zu haben, vielleicht von den Konsequenzen, sondern es einfach zu versuchen. Und das ist ein inspirierender Mutmachfilm, wenn man den als solches auch zulässt, der natürlich das sexy Thema Wein auch als Haupt Emotionsargument, das ist halt eigentlich ein schönes Thema, um es zu erklären. Und hoffentlich öffnet das ganz viele Türen in ganz vielen Köpfen und vielleicht bewirkt es auch die ein oder andere, den ein oder anderen Schritt, den man sich so vielleicht nicht gewagt hätte. Ja, das wäre schön. Also das ist ja jetzt visionär gedacht. Ich glaube, das hat es aber auch schon. Also in den kleinen Kreisen, wo es aufgeführt wurde, bislang eben natürlich ein bisschen gehandicapt, aber ich habe ihn daheim auf DVD. Wer es gar nicht abwarten kann, der guckt bei mir in den Shop und bestellt. Aber die große Wirkung ist natürlich auf großer Leinwand. Es ist ein Kinofilm. Und bei mir im Garten als Uraufführung kam er 10 Meter auf 8 Meter oder wie auch immer diese Leinwand gestrickt war. Es war der Wahnsinn. Und es ist 2 Stunden Gänsehaut, aber auch 2 Stunden Wein in der Hand halten und trinken.
Und das braucht's auf jeden Fall, ne? Also entweder zu Hause den guten Wein im Zweifel von einer von euch oder 4 Flaschen von 4 Winzerinnen irgendwie dazu haben und die Weinprobe zu kombinieren mit dem Schauen des Kinofilms oder tatsächlich auch im Kino den Wein mitzunehmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, so einen Film anzuschauen mit so viel Tiefe, mit so viel Ganzheitlichkeit und so viel Gedanken, ohne dann ein Gläschen Wein dabei zu haben. Also das mal nur so am Rande. Aber ich finde es extrem cool, dass ihr das mitgemacht habt. Und ich, als du eben so beschrieben hast, kann ich mir so richtig vorstellen, wie die Kamera und die Drohnen über diese wunderschönen Weinfelder ziehen und man irgendwie so die verschiedenen Jahreszeiten sieht. Also ich habe auch noch nicht reingeschaut, aber ich bin extrem neugierig.
Also ich finde diesen Aspekt Weiblichkeit und Geschlechterzuordnung und treffen wir andere Entscheidungen interessant. Ich würde das auch nicht einem spezifischen Geschlecht zuordnen, aber ich würde es dem weiblichen Aspekt oder der weiblichen intrinsischen Qualität in uns zuordnen, die ja auch in einem Mann sein darf und auch ist, ne? Und dieser weibliche Aspekt, Dörte, wir haben da mit Helge Hellberg drüber gesprochen, dem Coach, dieser weibliche Aspekt ist natürlich schon, der hat dieses Naturverbundene, diesen holistischen Ansatz, diese Fürsorge, ne, für Menschen und für die Natur, trägt das so in sich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das da sehr stark ausstrahlt, eben auch in diesem Film. Ich habe ihn ja leider noch nicht gesehen. Und dass das aber eben was ist, was auch bei Männern sein darf und auch tatsächlich ist. Ne? Wenn du sagst, fallen mir auch einige Männer ein, die so Entscheidungen treffen würden oder sich so verhalten in dem Kontext.
Ja, es ist an der Zeit, dass vielleicht auch Männer sich emanzipieren, um Frauen Dinge zu übernehmen. Also die freuen sich ja auch drauf, dass sie das vielleicht absolut auch mal tragen dürfen.
Und
dass keiner sagt, hey, du bist jetzt zu weich oder, also das wäre wunderschön, wenn es einfach gleichberechtigt zu einer Gleichberechtigung kommen würde auf beiden Seiten. Ja.
Auf jeden Fall. Mit kurzem Blick auf die Uhr, ich würde sehr, sehr gerne noch eine Frage bzw. 2 Fragen loswerden. Stichpunkt veganer Wein und alkoholreduzierter, alkoholfreier Wein. Könntest du dazu noch kurz was sagen?
Genau, also die meisten Weine, wenn sie gut gemacht sind und wenn sie auch Zeit gehabt haben zu werden, sind vegan, weil der Grund dafür, dass sie nicht vegan wären, wäre einfach, dass man tierische Mittel, tierische Eiweiße nutzt, um die Klärung schneller zu vollziehen. Und der Faktor Zeit merzt das wieder aus. Das heißt also, mit einem gut ernst gemeinten Wein, der eben darauf verzichtet, nutzt man einen veganen Wein. Die sind dann nicht gleich vegan zertifiziert. Oft muss man auch beim Winzer nachfragen. Wir haben uns ganz klar irgendwie, also im Moment, gegen eine vegane Zertifizierung, also als Label auf der Flasche entschieden, weil ich hatte diesen Prozess der Zertifizierung mitgemacht. Und es war mir zu wenig kontrolliert, muss ich sagen. Ah, also ja. ich musste irgendwie 10 Seiten ausfüllen. Machst du das? Und ich habe gesagt, ja, ich mach das so. Und da hat dabei keiner geguckt. Und das war mir nicht genug. Also da sage ich lieber, dann frag doch mich, ob so ist. Und ich kann sagen, ja, dass es so ist. Es hat viel mit Glauben und Vertrauen zu tun, aber ich glaube nicht, dass irgendwer, der seinen Wein als vegan auszeichnen würde, da irgendeinen Schmuh machen würde. Also das ist einfach nur Quatsch, weil es geht mittlerweile, also die Weinmachung ist so einfach geworden, dass veganer Wein eigentlich kein Thema mehr sein sollte, vom Winzer ausgehend. Ja. Und auch einer, der sich nicht vegan ernährt, kann auch den Willen haben, veganen Wein zu trinken. Also ich finde, da braucht es nichts Tierisches. Absolut nicht. Genau, Punkt 1. Punkt 2 war weniger Alkohol. ist ein großes Thema. Alkoholfrei, alkoholreduziert. Natürlich auch der Klimawandel, der uns mit steigender Temperatur mehr Zucker in die Traube bringt. Mehr Zucker heißt mehr Alkohol. Also es ist einfach ein logisches Gesetz der Natur. Und man versucht eben mit neuen Anbaumethoden da dagegen zu wirken, also mit anderen Laubwandstrukturen und so weiter, vielleicht mit anderen Sorten auch. Und man hätte aber auch physikalische Möglichkeiten in der Kellerwirtschaft, um den sich im Wein befindlichen Alkohol wieder teilweise oder ganzheitlich zu entfernen. Das sind dann alkoholreduzierte oder alkoholfreie Weine. Ich bin noch nicht im Boot. Ich kann es noch nicht denken. Umkehrosmose und sonstige Verdampfungsprozesse eben damit zu verknüpfen, daraus Wein werden zu lassen, weil wo Alkohol drin war, soll er auch drin bleiben, ist mein Motto. Und eher man sollte im Weinberg darauf achten, vorher schon dem Alkohol an den Kragen zu gehen, indem man ihn nicht einziehen lässt. Das wäre jetzt meine Wunschstrategie. Natürlich verstehe ich die Verbraucher, die das gerne wollen. Also ähnlich fancy unterwegs sein, und ein Getränk an Hand zu haben, das weinähnlich ist. Für mich, die meisten, die ich probiert haben, war so ein bisschen eingeschlafene Füße. Vielleicht habe ich mich auf der Welt auch noch nicht, auf dieser alkoholfreien Welt noch nicht sensorisch genug bewegt. Also vielleicht haben die Beispiele einfach gefehlt. Vielleicht muss ich da noch mehr suchen. Ich habe noch Angst davor und werde es erstmal nicht an mich rankommen lassen, weil ich sage, alkoholfreier Wein, der beste alkoholfreie Wein ist eine geile Traubensaftschorle. Mhm. Sorry, dass ich das Wort jetzt nehmen musste.
Ja.
Aber
kann ich auch verstehen. Ach,
ich kann mich noch nicht. Aber vielleicht werde ich irgendwann den Groschen fallen lassen und mich darauf einlassen, auf diesen Prozess. Ich möchte es nicht für mich ausschließen für die Zukunft, aber aktuell bin ich noch nicht im Boot.
Alles klar. Interessant, die ganzen Zusammenhänge. Total spannend. Gut, dann müssen wir leider auf die Uhr gucken. Und deswegen, aber du hast dich ja schon so drauf gefreut, Eva, jetzt darfst du es rauslassen, also in unserer Rubrik drei Fragen an, auch an dich die Bitte zu überlegen, welcher Persönlichkeit, bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchtest du denn gerne mal drei Fragen stellen und welche Fragen wären?
Genau, also ihr habt mir damit das Wochenende geraubt, ich musste sehr...
Oh nein!
Zack! Nachdenken. Also ich war erst ganz kurz politisch unterwegs, habe gedacht, was ich den Cem Özdemir fragen will. Da sind mir ein paar heiße Sachen auf der Seele gebrannt. Dachte mir aber, boah, Politik, nee. Ich hätte schon ein paar Fragen an den Finanzamtschef. So als mittelständisches Unternehmen hat man da immer Fragen. Aber ich glaube, die will ich auch nicht hier öffentlich stellen. Und dann bin ich irgendwie im Bücherwesen, also in der Literatur gelandet. Den Fitzek, den möchte ich bald selber kennenlernen. Das habe ich mir noch irgendwie auf die Fahnen geschrieben. Aber das wären auch viel zu absurde Fragen. Also den würde ich irgendwie sagen, wie kommst du auf den Kram? Vielleicht würde er mich das dann zurückfragen. Ich bin in der Literatur geblieben, aber in etwas, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aber ich sage es jetzt einfach mal so, ich würde gerne einen toten Menschen befragen, aber einen genialen Toten, und zwar den Dale Carnegie. Dale Carnegie ist schon lang her, dass ich es gelesen habe, ist jetzt vielleicht 12 Jahre her, in Sao Paulo auf dem Flughafen habe ich komplett Dale Carnegie gelesen und bin seitdem begeistert, weil er ein starker Menschenversteher ist, auch irgendwo Beziehungsexperte, also zwischenmenschliche Kommunikation und ganz viel über Achtung, Empathie und Bedürfnisse der Menschheit redet. Also in ganz alter Zeit geschrieben, hat mit heute überhaupt nichts zu tun, aber ich würde den jetzt gerne mal heute einladen und würde ihn mit seinem damals schon so großen Verständnis 3 Fragen stellen. So, das zur Einleitung. Eine Frage, die Frage Nummer 1. Als Kind frage ich mich, wie man flächendeckend es verhindern kann, dass aus einer Meinungsverschiedenheit ein Streit wird und dass aus Streit Krieg wird. Also gibt es einen funktionierenden Schalter, der Hass und Neid in Liebe wandelt? So, also als Kind habe ich die Frage vielleicht, warum gibt es Krieg? Also so, aber jetzt so im Erwachsenen zurückblicken, würde ich gern diesen Menschen dazu befragen, weil er klärt's immer irgendwie im kleinen Kreis. Er sagt, du musst das und das tun, damit es für dich und deine Freunde, deine Beziehung und deinen Einfluss auf andere Menschen besser wird. Aber wie könnte man das flächendeckend schaffen? Das würde ich ihn gerne fragen. Dann, das ist schon eine harte Frage, eigentlich reicht's, aber ich stelle noch zwei.
Ja, bitte.
Jetzt hast du ihn vor dir, Dale Carnegie, beantwortet auch die anderen 2.
Genau, Dale, genau, okay. Das ist eine Frage, die eigentlich so ein bisschen in meinen Weinbauwunsch reingeht, aber auch ganzheitlich denkt. Wie kann man in der Menschheit langfristig ein dringendes Bedürfnis wecken, nachhaltig zu leben? Also, wie gibt es einen Trick, dass man quasi unsere angeborene Gier irgendwie in Spaß am Verzicht umwandelt. Also, dass wir in unserer sehr privilegierten Wohlstandsgesellschaft, ich meine, das will man irgendwie nicht wahrhaben, aber guck mal, wie toll wir es haben jetzt hier. Ne? Und wie kann ich es schaffen, Spaß daran zu haben, zu verzichten? Also so richtig bewusst und freudestrahlend zu verzichten. Und da muss ich mir selbst, auch wenn ich so viel mache, auch den Schalter aufdrücken und sagen, oft genug entscheide ich da einfach zu gierig. Ja, in dem, was ich kaufe, in dem, was ich tue. Immer noch.
Und das ist da so, habe ich eine Buchempfehlung für dich von Hartmut Rosa, das heißt Unverfügbarkeit. Ja. Der behandelt das Thema.
Okay. Mhm. Vielleicht habe ich einfach zu wenig gelesen. Gut. Aber ich würde es, genau. Dann frage ich den Rosa und den Dale Carnegie gleichzeitig. Genau. Und als drittes, abschließend, es geht ums Thema Social Media und Smartphone-Drang. Das hat er damals garantiert noch nicht so gewusst, dass das so kommt. Dafür war er zu viel menschlich und zu wenig visionär, glaube ich. Wie kommen wir weg von dieser krassen Selbstdarstellung hin zum ehrlichen Interesse an anderen Menschen wieder? Und da muss sich jeder den Hut aufsetzen, weil wenn ich da dauernd zum Smartphone renne, weil es ist ja auch Geschäft irgendwo und da gehen sogar Bestellungen ein und wir müssen uns als Weingut darstellen, dürfen es auf dieser Bühne tun und es ist so unheimlich wichtig, aber ich hätte gern auch ein kleines Rezept von ihm, wie man ganz bewusst auch es schafft, da Pausen und wieder Mensch, also echt Menschgefühl da reinzukriegen. Das müsste er mal sagen. Der wäre auch total geflasht, wenn der herkommen würde und würde sehen, was die Menschen da machen. Das wäre total.
Der dreht sich im Grabe um.
Genau, fasziniert und besorgt gleichzeitig, glaube ich.
Ja.
Jo.
Danke.
Ja, diese Selbstbezogenheit, da hat der Christoph Quarch, der Philosoph, den wir interviewt haben, der beschäftigt sich da auch im Moment sehr viel mit. Also Eva, puh, Ich würde sagen, da müssen wir uns mal auf ein Glas Wein treffen. Das sind ja drei Fragen, die sind ja schon, also die sind nicht nur abendfüllend, da muss man wahrscheinlich öfters zusammenkommen, aber.
Da reicht kein Glas.
Nein, das ist der ganze Abend. Und mit hoffentlich ein paar mehr Leuten, damit man auch gute Meinungen austauschen kann zu dem Thema. Jeder hat, so wie Uta sagt, ja auch andere Bücher gelesen und hat die Ohren und die Augen woanders. Und ja, tolle Themen und wirklich absolut die Themen der Zeit für meine Begriffe. Also da habe ich richtig Spaß jetzt auf Diskussionen und Austausch.
Vielen, vielen Dank, Eva. Jetzt ist die Stunde schon wieder rum. Ich reiß mich hier wirklich nur ungern raus, aber es war ein so toller, also einen tolleren Montagsimpuls kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich gehe total beschwingt in die Woche jetzt durch all das, was du mit uns geteilt hast. Ganz, ganz großartig. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Ich muss auch gucken, wie ich meine Montagskurve wieder kriege. Nach so viel Inhalt. Nee. Ganz toll auch die Vorbereitung, die Fragen. Ihr seid klasse. Ja, ich habe mich gerne in eure Hände begeben.
Vielen Dank. Wie schön. Also ich kann mich auch nur bedanken. Sensationell. Ich hatte ja schon das Gespür, dass wir eine tolle Stunde hinbekommen. Und danke für deine Zeit, Eva. Super, mega. Und ich freue mich schon auf die Weinprobe. Und dann schauen wir, was die drei Fragen machen. Aber nein, ich freue mich einfach auch nochmal vorbeizukommen und dann tatsächlich mal über die Weinberge zu laufen.
Super, ja. Da, wo ich bin, gehe ich nicht weg. Du findest mich.
Ja, genau.
Alles klar.
Alles klar.
Ihr Schön. Lieben, dann machen wir hier Schluss. Macht es ganz gut, habt eine tolle Woche. Ja, Dörte, also erstmal vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du uns Eva hier an die Bartes geholt hast. Also was für ein sensationell erfrischendes Gespräch. Ich glaube, Eva muss noch durch sämtliche Talkshows in Deutschland touren, oder?
Total. Also die hat wirklich viel zu sagen. Mhm. Und sie macht es total sympathisch und so auf den Punkt und gleichzeitig mit so viel Esprit. Das ist einfach klasse, ihr zuzuhören. Und es wird auch nicht langweilig, obwohl wir beide ja auch über Wein schon so viel gelesen, gehört, Weinproben, Seminare und so weiter gemacht haben. Auch für uns war bestimmt viel Neues jetzt dabei. Also mindestens kann ich sagen, die neuen Weinsorten zu probieren. Absolut. Da hat sie mir richtig Lust drauf gemacht. Ja. Aber auch als Frau sich in dem Geschäft so zu etablieren und vorne auf einem Label Eva Vollmer drauf zu haben, ist schon ein mega Erfolg. Und sie macht's einfach anders und das ist beeindruckend.
Ja, ja, und sie hat aber auch so eine toll holistische Sichtweise auf die Dinge, ne? Und diese, ich habe das ja auch während des Gesprächs angesprochen, diese tiefe Verbundenheit mit der Natur, dieser Respekt vor der Natur, dieses Wissen, was sie sich auch angeeignet hat, das hat mich wahnsinnig berührt. Und ich glaube schon, dass es den meisten Winzern so geht, dass sie ihren Weinberg lieben und ihren Rebstock und so weiter. Aber das fand ich jetzt nochmal ganz besonders erfrischend und hat mich sehr für sie eingenommen, aber auch für ihre Produkte letzten Endes. Ne?
Genau, und sie packt einfach die Veränderungen an und da sind wir wieder mitten im Thema Change Management und mutig sein. Und sie probiert aus und sie sucht sich das Wissen aus dem System, ne? Das hatten wir ja auch thematisiert. Sie kann es nicht alleine wissen, aber in dieser Kombination mit Wissenschaftlern, mit Experten und Kollegen, also die Richtung ist einfach super interessant und auch sehr exemplarisch dafür, was man als Team auch extern schaffen kann. Und ich bin bei dir. Also ich habe auch das Gefühl, ich möchte jetzt nur noch Weine von ihr kaufen. Und ehrlich gesagt, wir haben ja auch probiert und es schmeckte wirklich wahnsinnig lecker. Ich hätte gerne mit dir angestoßen. Da hast du schon recht.
Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass wir das mal nachholen und uns zu einem philosophischen Gespräch mit Eva in Kombination mit einem ihrer wundervollen Weine zusammenfinden. Ja, das würde mich auch wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Also sie lebt ihren Purpose, ihren Reason Why auf jeden Fall von vorne bis hinten. Ja, ich finde auch, das ist ein toller Impuls, eine schöne Anregung für uns alle, wie wir auf unsere Arbeit schauen könnten, sollten, müssten, dürften. Also so wie sie es angeht, ist sie da ein echtes Vorbild. Auch, und da haben wir auch drüber gesprochen, ne, also wie man mit Weiblichkeit erfolgreich sein kann und gerade in diesem Metier. Toll. Ja. Also vielen Dank, Dörte.
Sehr,
das
sehr
war,
gerne.
Das war ein so schöner Wochenauftakt. Ich bin ganz inspiriert und motiviert und herrlich. Ganz wunderbar.
Und was ich noch den Hörern weitergeben wollte, spannend ist ja auch, wie trifft man Menschen wie die Eva? Und die Geschichte, die erzähle ich zu guter Letzt nochmal als kleine Schmunzelgeschichte, weil es ist tatsächlich 14 Jahre her, dass ich die Eva persönlich getroffen habe. Mhm, und sie hat damals mit ihrem Weingut hier angefangen und hat ihre kleine Tochter dabei, die dann am Boden krabbelte, während sie die Weinprobe machte und wir bei einem größeren Kreis eingeladen waren. Und schon damals hatte sie das sensationell gemacht. Und ich hatte jetzt von ihr zufällig wieder gelesen und da kam die Idee für den Podcast. Also so lange bleiben dann manchmal auch Menschenkontakte und ja, Situationen einem so im Gedächtnis und im Herzen. Und da haben wir beide auch gelacht, die Eva und ich, als wir jetzt gesprochen haben, ja, und erinnerten uns gerne dran zurück. Also das nochmal so als kleine Episode am Ende.
Super toll. Und genau, die Adresse vom Weingut packen wir in die Shownotes natürlich. Dann können sich alle da nochmal schlau machen und dann auch Kontakt aufnehmen, wenn sie möchten. Sehr schön. Ja, wunderbar, liebe Dörte. Was steht noch an heute? Die Woche liegt noch fresh vor uns.
Ja, jetzt geht's mit Arbeit los. Jetzt kommt der, in Anführungsstrichen, Ernst der Woche. Obwohl wir immer Spaß haben bei vielen Dingen. Aber jetzt geht's los bei Lufthansa.
Ja, genau. Also stürzen wir uns in die Arbeit mit frischem Mut und frischem Engagement. Und wir freuen uns, wieder hier zu sein an der Bates. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir irgendwann live und in Farbe wieder mal an der Bates sitzen können. Noch sitzen wir im Homeoffice. Ja, aber wir machen hier weiter.
Schön. Genau. Dörte, dann bis zum nächsten Mal. Einen
tollen Tag.
Genau. Du auch.
Bis bald.
Eine schöne Woche.
Danke. Bis bald. Tschüss.